Frau Gönner, die GIZ setzt Projekte der Entwicklungszusammenarbeit um. Das habe ich jetzt sehr allgemein formuliert. Können Sie das konkreter machen?
Ja, also Sie müssen sehen, dass die Bundesrepublik Deutschland mit einer Vielzahl von Entwicklungsländern in Regierungsverhandlungen darüber spricht, wie man sie unterstützen kann. Und dann hat man zwar so in etwa eine Vorstellung, in welchen Themenbereichen, und dann kommt die deutsche Bundesregierung auf uns zu und sagt, in dem Themenbereich wollen wir etwas machen. Wie konkret würdet ihr das umsetzen? Dann erarbeiten wir ein Konzept und gehen dann gemeinsam im Partnerland und mit dem Partnerland in die entsprechende Umsetzung. Das vielleicht einfach mal im Groben und dann sehr konkret. Das beginnt häufig bei einer Beratung im Ministerium zu einem bestimmten Themengebiet, also möglicherweise Wasserversorgung für eine bestimmte Region. Dann ist die Frage, wie muss ein Wassergesetz aussehen. Dann gehen wir einen Schritt runter und überlegen, wie müssen eigentlich Institutionen aufgestellt sein, damit das auch umgesetzt werden kann. Und dann häufig auf lokaler Ebene probieren wir das, was wir da dann auch gemeinsam erarbeitet haben mit einem Ministerium aus. Funktioniert das so? Wo muss man nochmal Dinge ändern? So in etwa funktioniert unsere Arbeit vor Ort in der bilateralen technischen Zusammenarbeit.
Sie sind in 120 Ländern tätig. Wo sind denn die Schwerpunkte?
Also wir haben natürlich in den letzten 3 bis 5 Jahren schon an 3 wesentlichen Themen festgestellt, dass die Schwerpunkte sind. Das sind grob formuliert das Thema Flucht und Migration, dann das Thema Sicherheit und Stabilisierung und zum dritten natürlich Klima und Energie. Also einfach als große Blöcke. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn Sie sich angucken, was waren die Krisen der letzten 5 Jahre, dann war es so, dass wir irgendwann mal sehr stark in der Ukraine begonnen haben, dass natürlich rund um den Krisenbogen Syrien, also Irak, Jordanien, Libanon, Türkei sehr wichtig war, dann Nordafrika und natürlich jetzt zunehmend in den letzten 2, 3 Jahren ein Fokus, den es in der Entwicklungszusammenarbeit schon immer gab, jetzt aber nochmal verstärkt natürlich der Fokus auf Afrika.
Wer sind denn Ihre Hauptauftraggeber?
Also Hauptauftraggeber ist zunächst mal die deutsche Bundesregierung. Wir sind ein Bundesunternehmen zu 100% im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Diese wiederum vertreten als unsere Gesellschafterin das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, und das Bundesfinanzministerium. Und wir haben, als die GIZ durch eine Fusion 2011 entstanden ist, den Auftrag bekommen, für die gesamte Bundesregierung tätig zu sein, immer wenn es um die Umsetzung von Mitteln der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung geht. So, das ist jetzt ein langer Begriff. Deswegen Hauptauftraggeber ist natürlich das BMZ, weil es als Entwicklungshilfeministerium natürlich mit die größten Mittel hat. Das Auswärtige Amt ist ein großer Auftraggeber, das Bundesumweltministerium, beide auch im 3-stelligen Millionenbereich, während wir beim BMZ im Milliardenbereich sind. Und es ist uns in den letzten Jahren auch gelungen, eine Anzahl von sogenannten Kofinanziers zu gewinnen, also die Europäische Union, für die wir knapp 300 Millionen Euro im Jahr umsetzen, teilweise Ministerien aus Großbritannien, mit den Niederländern arbeiten wir zusammen, mit den Norwegern, mit den Schweizern oder für diese arbeiten wir, aber Hauptauftraggeber deutsche Bundesregierung und dort vor allen Dingen BMZ.
Das SWR-Interview der Woche mit Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Frau Gönner, seit 2015 ist das Thema Migration und Flüchtlinge noch mal ganz anders in den Fokus gerückt. Merken Sie das auch in Ihrer Arbeit? Hat sich dadurch was verändert?
Natürlich wurde dieses Thema schon noch mal deutlich mehr zum Schwerpunkt, als wir zuvor hatten. Ich erinnere mich, wir hatten in den Jahren 2012, 2013 in einem Titel wie dem Übergangshilfetitel, der heute Krisenbewältigung heißt, in etwa noch zwischen 30 und 40 Millionen. Da gab es eine Verabredung zwischen AA und BMZ, dass die humanitäre Hilfe im AA ist. Und wir sind heute angekommen im Haushalt 2018, 2019 zwischen 700 und 800 Millionen. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie stark dieses Thema in den Fokus geraten ist. Und das gilt natürlich auch für uns. Ich habe vorher das Beispiel Jordanien genannt, wo wir natürlich heute, weil wir wissen, dass der größere Teil der Flüchtlinge nicht in den Flüchtlingscamps ist, sondern in den Städten ist, gemeinsam daran arbeiten, wie kann man eigentlich die Städte stabilisieren? Was sind wesentliche Themen, die beschäftigen? Dann geht es um die Frage der Wasserversorgung, dann geht es um die Frage von Abfallmanagement, weil wenn mehr Menschen kommen, dann ist natürlich, spricht viel dafür, dass auch mehr Müll entsteht, und insofern hat sich da dann schon einiges geändert. Dasselbe gilt im Nordirak. Wir waren bis 2015 sind im Nordirak kaum noch tätig und ganz plötzlich jetzt sehr stark.
Wie schauen Sie denn auf Marrakesch? Da soll ja Anfang der Woche der UN-Migrationspakt beschlossen werden. Für wie sinnvoll halten Sie diesen Migrationspakt?
Also ich glaube, was für uns wieder wichtig ist als Umsetzer, als diejenigen, die sich dann auch tagtäglich vor Ort damit beschäftigen, ist an diesem Pakt zunächst einmal sehr hilfreich. Alles, was wir auf internationaler Ebene gemeinsam vereinbaren können, ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, nach wie vor sehr hilfreich und sehr gut, weil man eben diesen gemeinsamen Ansatz hat, weil man weiß, es gibt Themen, die kann keiner allein für sich lösen, sondern es sind so viele Wechselbeziehungen vorhanden, dass es gut ist, einen solchen Pakt zu haben. Das Zweite ist, es geht ja darum, wir gehen immer von unseren Standards aus. Unsere Standards sind nicht diejenigen, die in vielen Ländern gelten. Also die Frage, dass in Zukunft Menschen eben von Anfang an Ausweispapiere haben. Die Frage, dass man Mindeststandards im Umgang mit Flüchtlingen hat. Dass Menschen, die auf der Flucht sind, auch menschenwürdig behandelt werden. Das, glaube ich, sind alles Dinge, bei denen es wichtig und notwendig ist, dass die internationale Gemeinschaft gemeinsame Standards hat. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass das uns auf alle Fälle voranbringt.
Jetzt gibt es ja Kritiker, die sagen, Deutschland muss aufpassen, weil andere Länder eben geringere Standards haben, dass die Migration nach Deutschland durch diesen Pakt nicht anwachsen wird, dass der Pakt also für Deutschland eher negativ ist. Was sagen Sie zu diesen Bedenken?
Sagen wir mal, ich verstehe, dass jemand sagt, wir müssen darauf achten. Für uns in der Entwicklungszusammenarbeit geht es darum zu sagen, in einer Vielzahl der Länder, in denen wir tätig sind, ist das nicht die Diskussion, sondern es geht wirklich darum, für die Menschen, die auf der Flucht sind, überhaupt menschenwürdige Bedingungen zu schaffen. Das ist im Übrigen wie beim Arbeitsschutz. Der deutsche Arbeitsschutz ist etwas völlig anderes als die ILO-Arbeitsnormen und trotzdem arbeiten wir in einer Vielzahl unserer Entwicklungsprojekte daran, dass es diesen Mindeststandard wenigstens gibt. Und trotzdem würden nicht alle jetzt nach Deutschland kommen, weil sie glauben, der Arbeitsschutz in Deutschland sei der höchste. Also insofern glaube ich, dass man da immer wieder aufpassen muss, dass man jetzt nicht glaubt, dass weil wir die höchsten Standards haben, alle hierher wollen, sondern Mindeststandards sind dazu da, dass man überhaupt mal eine gemeinsame Ebene hat, mit denen man den Menschen begegnet, weil zum Schluss geht es um Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, und zwar meistens, weil sie gezwungen sind, sich auf den Weg machen.
Was ich sehr spannend fand, als ich mir mal Ihre Zahlen angeschaut habe, Sie haben im vergangenen Jahr 385 Millionen Euro in den Bereich Flucht und Migration investiert und mehr als doppelt so viel ging in Klimaprojekte. Was sind das für Projekte?
Naja, das ist das Interessante daran. Im Endeffekt, wenn Sie anschauen, Klimaschutz ist ja so unendlich breit. Es beginnt von der Frage, wie unterstützen wir Länder dabei, ihre CO2-Ausstöße zu reduzieren? Das heißt, über die Frage Energieversorgung von Anfang an erneuerbar aufzubauen, weil man eben noch nicht wie wir zentrale Strukturen hat, bis hin dazu, dass wir eine Vielzahl von Anpassungsprojekten dann auch bearbeiten. Also wo klar ist, der Klimawandel ist schon spürbar. Vielleicht ein Beispiel, Vietnam. Wir haben dort in der Küstenregion, von dieser Küstenregion profitiert, ein dreistelliger Millionenbereich von Menschen hinsichtlich des Reisanbaus. Also das heißt, das ist die Ernährung für über 300 Millionen Menschen. Der Klimawandel führt dazu, dass dort natürlich immer mehr die Gefahr bestand, dass es überflutet wird. Und die Frage war, wie kann man hier schützen? Und so haben wir dann in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Partnern vor Ort Mangroven wieder gepflanzt. Die wurden vorher alle abgeholzt und wurden als Feuer Holzgenossen haben jetzt wieder Mangrovenwälder aufgebaut, die zunächst einmal verhindern, dass es zu diesen Überschwemmungen kommt. Das hört sich jetzt klein an, aber ist natürlich in der Wirkung unglaublich wichtig, um da erfolgreich sein zu können. Und ich meine, in dieser Breite sind die ganzen Projekte im Klimabereich und wir freuen uns sehr, dass wir dort auch diesen Schwerpunkt haben.
Zum Start der Weltklimakonferenz in Katowice haben Bundesumweltministerin Schulze und Entwicklungsminister Müller eine deutliche Erhöhung des deutschen Beitrags zum Internationalen Klimafonds angekündigt. Eine Erhöhung um 1,5 Milliarden Euro. Für wie wichtig halten Sie diese Zusage?
Ich halte sie natürlich für extrem wichtig, weil es deutlich macht, dass Deutschland weiterhin zu einem der größten Klimafinanziers gehört, weiterhin seinen Beitrag auch leisten will für die Zusagen, die insbesondere die Industrieländer auch an die Entwicklungsländer gemacht haben. Und ich glaube, das soll auch das Signal sein. Das Zweite ist, wir freuen uns natürlich darüber, wir gehören zu den Institutionen, die sich akkreditiert haben, um Projekte des Green Climate Funds, also des grünen Klimafonds, umsetzen zu können. Seit Ende 2017 sind wir dafür zugelassen und haben jetzt auch schon einen ersten Projektvorschlag eingereicht. Und insofern freut es uns natürlich auch zu wissen, dass die Bundesregierung hier ein klares Commitment abgibt.